tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. In dem Nachruf heißt es, die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war. Della Torre war Fachärztin für Kinderchirurgie und fing in den 90er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof Obdachlose zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es ist nicht nur Anlaufstelle für medizinische Hilfe, sondern bietet auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung an. In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handelte sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, hieß es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetowitsch, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlussvorlage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordert unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und auch Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren außerdem das Hochrüsten des Militärs. Der Zustand der deutschen Wälder ist unverändert besorgniserregend. 4 von 5 Bäumen weisen Schäden auf. Das geht aus der Datenerhebung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Aus dem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
Zwar war die Witterung im vergangenen Jahr günstiger als in den Vorjahren. Doch die Wälder stehen nach wie vor unter Dauerstress. So Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer in der Waldzustandserhebung 2024. Dürre, Hitze und Schädlinge setzen weit verbreiteten Baumarten wie Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen zu. So bleibt die sogenannte Kronenverlichtung, also der sichtbare Nadel- oder Blattverlust der Baumkrone, auf einem nahezu unverändert hohen Niveau. Laut Erhebung hat zum Beispiel die Hälfte aller Eichen eine deutliche Kronenverlichtung. Grund sind unter anderem der Befall mit Pilzen wie Mehltau und Fraßschäden durch Insekten.
Polens proeuropäischer Ministerpräsident Tusk hat angekündigt, im kommenden Monat das Kabinett umzubilden. Es werde neue Gesichter geben, sagte er in seiner Regierungserklärung, kurz vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Tusk hatte die Abstimmung nach der Niederlage seines Lagers bei der Präsidentenwahl am 1. Juni angesetzt. Dabei hatte der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen, der von der oppositionellen Peace-Partei unterstützt wurde. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusks Mitte-Links-Regierung blockieren. Die USA haben sich in den Handelsgesprächen mit China grundsätzlich auf ein Abkommen geeinigt. Das gab US-Präsident Trump in Washington bekannt. Demnach sei Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen laut der Vereinbarung auf 55% steigen. Ursprünglich war ein deutlich höherer Prozentsatz im Gespräch. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass chinesische Studenten weiter die Möglichkeit erhalten, an Universitäten in den USA zu studieren. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi stehe allerdings noch aus, schrieb Trump online. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Am Vormittag wurde mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Um Punkt 10 Uhr war es soweit. Straßenbahnen, U-Bahnen standen still, Bildschirme wurden dunkel, im Radio eine Minute Schweigen. Landesweit. Es war gestern um 10 Uhr, als die ersten Notrufe ankamen, weil ein Todesschütze an einem Gymnasium in Graz gezielt Menschen erschoss oder schwer verletzte. 10 Todesopfer sind es bis jetzt, vor allem Schülerinnen und Schüler. Eine Lehrerin starb im Krankenhaus. Der Täter erschoss sich danach selbst. Ein 21-jähriger Österreicher aus der Gegend um Graz, ehemaliger Schüler genau dieser Schule, der mehrfach Klassen wiederholen musste, ohne Abschluss abging, arbeitslos war. Das wissen wir bis jetzt. Aber noch keine Auskunft der Polizei über das Motiv.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Zurzeit in Berlin-Steglitz 17 Grad, in Marzahn 19, in Welzow 16 und in Fürstenwalde-Spree 20 Grad. Morgen sonnig und trocken bei Höchstwerten von 21 bis 25 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik mit Matthias Käther.
Willkommen zurück. Auberts Versuche, romantische Opern zu schreiben, waren in Frankreich nicht besonders geschätzt. Umso mehr in Deutschland. Seine Oper Der Feensee nach einem deutschen Volksmärchen war zwar ein Flop in Paris, aber ein Kassenhit in Deutschland im 19. Jahrhundert. Es gab dann irgendwann sogar eine reine Ballettfassung dieser Oper. So ein bisschen der Vorläufer von Schwanensee war das dann. Das Ganze wurde sogar noch 1995 in Berlin wieder aufgenommen. Das war der Walzer aus dem dritten Akt. Ich komme auf Auber, weil ich neulich gelesen hatte, dass nun bald Teil 8 der umfangreichen Auber-Ouvertüren und Ballettedition bei Naxos erscheint. Und zu meinem Entsetzen dachte ich, Teil 8, habe ich überhaupt Teil 7 gehört? Nee, hatte ich verpasst. Der ist vom letzten Jahr. Teil 7 geht ja gar nicht. Und deswegen habe ich den jetzt nachbestellt, ist auch angekommen und das Ergebnis hören Sie gerade. Ich hole die Vorstellung jetzt kurz nach, denn Auber gehört zu meinen Lieblingen. Ich teile durchaus die Begeisterung von solchen Koryphäen wie Dumas, Wagner, Hanslick und anderen Zeitgenossen und Dirigent Dario Salvi, der diese Reihe betreut. Der hat auch wieder schöne Sachen ausgegraben auf Teil 7 oder für Teil 7. Aber die Qualität eines Orchesterleiters lässt sich natürlich am besten bewerten, wenn man diese Klassiker, die er da eingespielt hat, die gibt es natürlich auch, vergleicht mit anderen Aufnahmen. Hier ist auch einer drauf, die Ouvertüre zum Bronzepferd nämlich. Und da schlägt er sich wirklich toll, Dario Salvi. Das ist vielleicht das Stück, das am meisten nach Offenbach klingt, obwohl Offenbachs Operetten noch weit in der Zukunft liegen. Aber Offenbach hat sich hier viel orientiert, auch an Aubert. Sehr schöne Aufnahmen. Dario Salvi arbeitet diesen visionären Offenbach-Touch sehr schön heraus. Eine von Auberts schönsten Ouvertüren, die zum Bronzepferd von 1835. Dario Salvi leitete die Janacek Philharmonie. Verismo-Opern beginnen selten fesselnd. Selbst die bekanntesten brauchen eine ganze Weile, um in die Gänge zu kommen. Wie mein lieber Kollege Gerd Heinsen mal so treffend über den Anfang von La Bohème sagte, erwachsene Männer verbrennen minutenlang Papier im Kamin. Es gibt Aufregenderes im Leben. Zwei spektakuläre Ausnahmen gibt es, den Sonnenhymnus in Mascagnis Iris und einen der schönsten Opernanfänge überhaupt, finde ich, den von Chileas Gloria. Diese Oper war nie sehr erfolgreich, vielleicht weil der Rest dann doch nicht ganz einlöst, was der Anfang verspricht. Bei Naxos gibt es jetzt eine Neuaufnahme in der irisierenden Version von 1932, des Originals von 1907. Das ist wie Respighi und Sandonai an einem Abend. Fantastisch, was Chilea da aus einer eher wenig spektakulären Szene im Libretto rausholt. Es geht eigentlich um eine schnöde Springbrunneneinweihung im mittelalterlichen Siena. Aber dieses Spektakel des Festes ist ungeheuer suggestiv. Wir hören den Springbrunnen, flirrige Chöre, Glorias Arioso, das alles verwoben zu einer fast expressionistischen Klangmalerei. Wir gönnen uns jetzt mal die ersten 12 Minuten in einer Produktion aus Cagliari von 2023. Die jetzt bei Naxos erschienen ist. Francesco Cilufo ist der Dirigent.
Partecipando al giubilo comun, la signoria signi.
Thank you.
Irres Stück, der Beginn der Oper Gloria von Francesco Cilea, dem Komponisten von Adriana Lecouvreur, falls Ihnen das was sagt. Das ist eine bekannte Oper. Wir haben eine Neuaufnahme von Naxos gehört, ein Mitschnitt aus Cagliari mit Anastasia Bartoli in der Titelpartie. Bis dahin sehr schön. Also die Aufnahme ist bis dann schön, bis Caro Ventre, der Tenor, auftritt. Dann wird es etwas herb, weil das doch eine Nummer zu klein ist. Dieser Tenor ist ein bisschen zu kleinstimmig für die Rolle. Schade, obwohl ich zugeben muss, dass er sich dann zum Ende des ersten Aktes auch etwas freisingt. Ohnehin, mir ging es ja hier um den Anfang. Der hat was, oder? Müssen Sie auch sagen. Also das war Francesco Cilufo am Pult des Orchesters des Teatro Lirico Cagliari. Bleiben wir noch bei Naxos. Eigentlich habe ich mir auch auf die Fahnen geschrieben, hier ein bisschen Werbung zu machen für klassische Salonmusik und das öfter zu besprechen. Das habe ich angesichts vieler schöner anderer Neuerscheinungen aus den Augen verloren in letzter Zeit. Heute mache ich es aber wieder gut mit der Vorstellung einer weiteren Naxos-CD, nämlich mit sämtlichen Salon-Etüden von Adolf von Henselt. Henselt gehörte zu den großen Konzertpianisten der Romantik. Man könnte ihn stilistisch bezeichnen als versöhnliches Bindeglied zwischen Schumann und Liszt. Also er verband eine bravouröse Spieltechnik mit großer Innerlichkeit. Und das Beste daran, er hat diesen Stil parallel zu Liszt und Schumann entwickelt. Er war also kein Epigone, sondern ging seinen eigenen Weg und wurde dafür auch viel bewundert. Nicht zuletzt eben auch von Schumann und Liszt selbst. Beide großen Etüdenzyklen fallen in seine frühen Konzertjahre. Marcel Tadokoro ist hier der Solist, hat beide eingespielt und Zyklus Opus 2 stammt aus dem Jahr 1838, jedenfalls ist das Jahr des Drucks. Man nimmt aber an, dass die Stücke noch älter sind. Der Komponist war damals 24 Jahre alt.
Thank you.
Die Etüde, Opus 2 Nummer 3 von Adolf von Henselt. Ich finde, das klingt ein bisschen nach Mendelssohn, etwas virtuoser und auch koketter vielleicht, aber es gibt durchaus Parallelen. Aus demselben Jahr 1838 stammen auch seine Salon-Etüden Opus 5, deren Bezeichnung erst recht an Schumann und Mendelssohn erinnern. Hexentanz, Elfen, Reigen oder auch Entschwundenes Glück heißen die Stücke. Und die Idee, zwei besonders innige Nummern nicht zu benennen, sodass man sich selber was dazu denken kann, das erinnert auffällig an Schumanns Album für die Jugend. Marcel Tadokoro macht das wunderbar flüssig und hält gut die stilistische Balance zwischen agiler Brillanz und romantischer Simplizität. Mir hat das insgesamt großen Spaß gemacht. Das war mal wieder eine schöne Entdeckung jenseits des Mainstream-Repertoires. Toll auch, dass Naxos hier alle Etüden vorstellt. Neben den beiden Zyklen Opus 2 und 5 gibt es noch zwei Einzeletüden aus späteren Jahren. Hören wir noch die Nummer 11 aus den Salonetüden Opus 5. Das Stück heißt schlicht Liebeslied. Das Liebeslied aus den Etüden Opus 5 von Adolf von Henselt, gespielt vom japanischen Pianisten Marcel Tadokoro. Erschienen ist das Ganze bei Naxos. So viel zu den neuen Aufnahmen. Am nächsten Samstag, also der jetzt kommt, da gibt es eine neue Ausgabe von Schrammeck und Keter. Ab 14 Uhr werden wir hier auf dieser Frequenz über Dresden reden. Sogar mit einem sächsischen Kollegen rede ich da, denn Bernhard Schrammeck stammt aus Sachsen. Und auch wenn die Stadt nicht zum Sendegebiet des RBB gehört, macht das gar nichts. Da machen wir uns nichts draus, weil das trifft ja auch auf Neapel und Venedig zu. Und darüber haben wir auch schon Sendungen gemacht. Dresden war eine ganz besondere und wichtige Musikstadt. Aber was an großer Klassik ist da überhaupt direkt uraufgeführt worden? Das werden wir uns fragen und dann die besten Stücke unserer Meinung nach auswählen und senden. Erstaunlicherweise gibt es eine ganze Menge Zeug, was da entstanden ist. Ein großer Teil von Schumanns Schaffen zum Beispiel oder fast der ganze Freischütz. Uraufgeführt wurde es dann aber meistens gemeinerweise woanders. Und das lag vielleicht auch ein bisschen an der wichtigen Nachbarmetropole Leipzig. Immerhin, eine ganze Reihe von Wagner- und Strauß-Opern erlebte in Dresden ihre Uraufführung. Nicht zuletzt Straußens Schweigsame Frau. Ich habe mich entschlossen, als Appetitanreger für unsere Sendung die Ouvertüre zu spielen. Eine der wenigen übrigens, die Richard Strauss überhaupt je vor eine Oper gesetzt hat. Und das kann ich nämlich praktischerweise auch gleich noch mit einem weiteren Tipp verbinden. Denn das selten gespielte Werk läuft ab 19. Juli an der Staatsoper unter Christian Thielemann. Anlass ist vermutlich der 90. Jahrestag der Uraufführung. Die allerdings war, wie gesagt, in Dresden. Thank you. Die Ouvertüre zu Richard Straussens Schweigsamer Frau. Frank Beermann dirigierte die Robert Schumann Philharmonie. Sie hören die Sendung Meine Musik auf Radio 3. Von Richard zu Johann. Fast zum Schluss der Sendung gibt es natürlich heute auch wieder den traditionellen Johann Strauss zum Jubiläumsjahr. Und heute wende ich mich mal wieder den zahllosen gefälschten Strauss-Musiken zu. Einige davon wurden ebenso populär wie die echten. Dazu gehört auch das Lied Draußen in Severing blüht schon der Flieder, das aus keiner echten Strauss-Operette stammt, sondern einem Berliner Pasticcio von 1934 mit dem Titel Die Tänzerin Fanny Elsler. Oskar Stalla übernahm den Auftrag, das Ganze zu arrangieren. Das Besondere an diesem Werk, anders als bei Wiener Blut zum Beispiel, wurden hier sehr rare Stücke von Johann Strauss benutzt, zum Teil Fragmente aus dem Nachlass. Alle anderen Nummern der Operette blieben nicht im kollektiven Gedächtnis haften. Auch die Operette selbst verschwand dann klanglos, trotz einer sehr schönen Rundfunkproduktion von 1956 vom Bayerischen Rundfunk mit Brigitte Mira und Ferry Gruber. Aber das Severing-Lied wurde zum Welterfolg und ist bis heute unverwüstlich. Ich habe eine Aufnahme ausgesucht mit Lucia Popp.
Es dämmert schon, der Tag ist aus, kein Mädel bleibt da gern zu Haus. Sie schlüpft in ihr getupftes Kleid und ist für ihren Schatz bereit. Er fragt galant, wo willst du hin, was ist denn los, heute Nacht in Wien?
Draußen in Sievering blüht schon der Flieder mit Lucia Popp. Das war's für heute. Zum Schluss, um die Sache abzurunden, gibt's nochmal Lortzing. Dann folgt die Sendung Radio 3 am Nachmittag mit meiner lieben Kollegin Ulrike Jährling. Und wir können uns wieder hören am nächsten Mittwoch zur selben Zeit. Diese Ausgabe hier kommt wie immer nachher ins Netz zum Nachhören. Ihnen noch eine schöne Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Keter.
Ein herausragender Geiger. Früher Konzertmeister bei den Berliner Philharmonikern. Heute tourt er als Solist durch die Welt. Sein Vater war der deutsch-baltische Komponist Boris Blacher. Von ihm stammt dieses Violinkonzert aus dem Nachkriegsjahr 1948. Blacher spielt Blacher. Jetzt in Frankfurt. Auch auf dem Programm der traurige Walzer, Vals Trist von Jean Sibelius. Und Rachmaninows dritte Sinfonie. das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt unter der Leitung seines Chefdirigenten Jörg-Peter Weigle und der Geiger Kolja Blacher. Am Freitag, 19.30 Uhr in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach in Frankfurt. Radio 3. Wie es euch gefällt.
16 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny De La Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. Ingo Jansen, RBB 24.
Die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war, so die Stiftung. Mit ihrer unerschütterlichen Hingabe habe sie das Leben der Ärmsten verändert. De La Torre wurde 1954 in Peru geboren. Sie war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 1990er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es dient als Anlaufstelle für medizinische Hilfe, bietet aber auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung an. De La Torre definierte Obdachlosigkeit als soziale Krankheit und medizinische Hilfe als Menschenrecht.
Polens proeuropäischer Ministerpräsident Tusk hat angekündigt, im kommenden Monat das Kabinett umzubilden. Es werde neue Gesichter geben, sagte er in seiner Regierungserklärung, kurz vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Tusk hatte die Abstimmung nach der Niederlage seines Lagers bei der Präsidentenwahl am 1. Juni angesetzt. Dabei hatte der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen, der von der oppositionellen PiS-Partei unterstützt wurde. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusks Mitte-Links-Regierung blockieren. Die USA haben sich in den Handelsgesprächen mit China grundsätzlich auf ein Abkommen geeinigt. Das gab US-Präsident Trump in Washington bekannt. Demnach sei Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen laut der Vereinbarung auf 55% steigen. Ursprünglich war ein deutlich höherer Prozentsatz im Gespräch. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass chinesische Studenten weiter die Möglichkeit erhalten, an Universitäten und Hochschulen in den USA zu studieren. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi stehe allerdings noch aus, schrieb Trump online. Russland hat die Leichen von mehr als 1200 gefallenen